Ich bin Florian, ich mache den Echte Papas Podcast und bin Fotografierer und an der anderen Leitung sitzt...
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die...
Echten Papas!
Hey, was synchron!
Ja, Millisekunden stehen nur noch dazwischen, zwischen dir und mir quasi. Ja, Marco und auch die Hörer natürlich alle Hörer dort draußen, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Echten Papas, unserem kleinen, beschaulichen Papas-Podcast, der immer größer wird, was wir natürlich auch sehr toll finden. Und wir haben ja, Marco, du erinnerst dich, wenn man jetzt mal so eine kleine Respektive macht, doch viele abwechslungsreiche Folgen schon gehabt. Immer doch sehr nah auch an der Umsetzbarkeit, das für sich selber auch mal so auszutesten, ne? Aber wir haben auch, oder das hatten wir bisher, glaube ich, sehr selten, sehr ernste Themen. So, und aber das sind auch, oder es gibt auch Themen, die müssen einfach mal angesprochen werden. Du darfst mich natürlich jederzeit korrigieren.
Nee, ich nicke ganz eifrig
hier. Ach so, ja, das stimmt, ich kann das noch nicht sehen. Und manche Themen, ne, sind einfach auch in der Vergangenheit lustig gewesen und machen sehr viel Spaß, weil man sie vielleicht auch direkt kennt aus seinem Alltag. Und manche sind halt doch von Ernsthaftigkeit etwas gedämpft. Und so ein Thema möchten wir heute gerne einmal besprechen. Und zwar geht es um das Thema stille Geburt. Für die Hörer, die sich nichts darunter vorstellen können, werden wir das gleich mal etwas näher beleuchten. Denn es geht auch um das Thema eben Abort, also beziehungsweise Fehlgeburt, Totgeburt. Und da haben wir oder sprechen wir heute mit Carsten.
Hallo.
Carsten Schulz aus Wiesbaden. Hallo.
Hallo.
Hallo Carsten.
Grüß euch.
Hallo. Ja, ich stelle gerade fest, dass wir eigentlich in unserem Vorgespräch doch nochmal klären wollten, wie ich dich am besten mit ankündige. Ich kündige dich jetzt mit meinen Worten an. Carsten, wir kennen uns schon eine etwas geführte Ewigkeit aus Hamburg. Als du, bevor ihr nach Wiesbaden gezogen seid, warst du in Hamburg. Wir kennen uns aus unserer Agenturzeit und so über das Internet und haben uns doch regelmäßig gegenseitig so verfolgt im Leben und Schaffen. Und ja, du bist an uns herangetreten vor ein paar Wochen,
ja,
weil du gerne mal mit uns und wir mit dir über das Thema stille Geburt sprechen wollen.
Genau. Mir war es irgendwie ein Anliegen, weil ich euren Podcast schon ein bisschen länger verfolge, auch mal darüber zu sprechen, dass es auch Papas gibt, die ihre Kinder nicht aufwachsen sehen.
Hm.
Und zwar deshalb, weil die Kinder verstorben sind während der Geburt.
Magst du unseren Hörern einmal kurz erzählen, was genau bei euch passiert ist und wie ihr damit umgegangen seid?
Ich schildere euch gerne mal den Verlauf, wie das bei uns was bei uns passiert ist. Vor einem Jahr sind meine Frau und ich schwanger geworden. Besser gesagt, meine Frau ist schwanger geworden. Männer sind ja nur co-schwanger in dem Sinne. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir eineilige Zwillinge hatten. Fanden wir am Anfang sehr überraschend, haben uns dann aber mit der Idee dann total angefreundet, fanden es total schön. Es wären beides Mädchen gewesen. Wir haben unsere Kinder nicht auf natürlichem Wege. Wir konnten nicht auf natürlichem Wege kriegen. Wir waren im Kinderwunschzentrum in Mainz, von der Uni in Mainz, und hatten dort ganz tolle Erfahrungen. Die sind ganz toll da und haben uns super begleitet. Und die haben uns von Vorwege gesagt, sobald die Kinder so um die 16. Schwangerschaftswoche erreichen, dann macht ihr mal bitte einen Test. Und zwar den Test auf das FFTS. Das FFTS ist das fetale Transfusionssyndrom. Dazu komme ich aber gleich. Und Denn das kann nämlich bei euren Kindern auftreten, weil das sind eineiige Zwillinge mit nur einer Plazenta. Wir sind dann.
Das hatte also nichts mit der Kinderwunschbehandlung zu tun, sondern einfach nur auf der Tatsache, dass es eineiige Zwillinge sind.
Ja, genau. Das passiert bei 10% der eineiigen Zwillinge tritt dieses Syndrom auf. Das bedeutet quasi, die beiden Zwillinge teilen sich eine Plazenta und werden dann durch die beiden Nabelschnüre, die haben dann eine außerordentliche Gefäßverbindung, so nennt sich das. Und die nehmen sich gegenseitig quasi so ein bisschen die Nährstoffe und das Blut weg. Das kann bei dem einen Kind dazu führen, dass es verhungert quasi, ja, und bei dem anderen Kind dazu führen, dass es durch vermehrte, das ist jetzt eine Laienmeinung, ne? Also da muss ich jetzt dazu sagen, ich bin ja kein Arzt, aber bei dem anderen Kind dazu führen, dass es zu viel Blut im Körper produziert und dann an einer Herzinsuffizienz noch im Mutterleib stirbt, wenn es nicht behandelt wird. Wir haben uns an unsere Frauenärztin gewandt, haben gesagt, so hier, bitte achte da drauf. Und sie meinte, nee, erstmal müsst ihr jetzt nicht drauf achten. Uns ließ das aber keine Ruhe. Und wir sind dann in ein Prena-Zentrum 1 zertifiziertes Krankenhaus in Wiesbaden gegangen und haben uns dann auf eigene Faust untersuchen lassen, weil wir befürchtet hatten, das hätte ja mal eintreffen können, weil wir haben so viele Mühen da jetzt eingesetzt, dass wir schwanger werden, und hoffentlich haben wir uns die Daumen gedrückt, dass das nicht sein sollte. Und dann hat sich herausgestellt in der Untersuchung, dass dieses fetofetale Transfusionssyndrom doch, dass die Kinder das haben. Ja. Das war für uns ein relativ großer Schock erstmal. Wir haben natürlich dann gegoogelt, haben gesucht, was könnte es sein, was macht man da, und sind dann zu unserer Frauenärztin gegangen und haben gesagt, hier, wir haben das. Und sie meint so, ja, das hätte man da in dem Stadium noch, wo sie hätte das noch nicht sehen können. Und mit der Spezialist hätte das dann gesehen. Allerdings hatten wir dann das Glück, dass unsere Frauenärztin im Bürgerhospital in Frankfurt quasi ihre Assistenzzeit und Oberarztzeit verbracht hat beim Professor Dr. Bahlmann. Und das Bürgerhospital in Frankfurt ist eine von den drei empfohlenen Kliniken, die sich genau für dieses Syndrom spezialisiert haben. Das eine ist im UKE in Hamburg. Das andere ist in Bonn, ist ein Spezialist, und es gibt halt das Bürgerhospital in Frankfurt. Die sind wohl die drei renommiertesten Kliniken für dieses Syndrom. Also wir sind ganz froh gewesen, dass wir in der Nähe von so einem Spezialisten gewohnt haben oder wohnen, so dass wir dann, sonst wären wir nach Frankfurt gefahren und wären dann ins UKE gefahren. Es gibt nämlich eine Therapiemöglichkeit für diese Erkrankung, und die nennt sich die sogenannte Laserablation. Und das ist quasi eine Punktion durch die Bauchdecke. Und dann wird durch die Fruchtblase ein feiner Draht eingeführt und man verödet mit einem Laser die Gefäße auf der Plazenta und stoppt so diesen diesen Blutaustausch.
Und in welcher Schwangerschaftswoche würde man das tun?
Man wartet ungefähr so lange wie möglich, wartet man. Ja, also es gibt 5 Stadien in dieser Erkrankung. Man wartet eigentlich, man versucht ja den Kindern dann noch eine Lebenschance zu geben. Also je älter sie werden, desto besser. Ohne dass sie große Einschnitte haben. Und wir waren, glaube ich, in Stadium 2. Man wartet eigentlich immer bis 2 oder 3, so habe ich das jetzt verstanden. Aber da bin ich auch wieder nur medizinischer Laie.
Okay, aber wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr in der 16. Schwangerschaftswoche die Diagnose bekommen und konnte dann aber sozusagen, musste dann erstmal abwarten, bevor überhaupt eine Therapie
genau.
sinnvoll war.
Genau, mhm. Wir sind mehrmals ins Bürgerhospital gefahren, haben dort mit den behandelnden Oberärzten und Chefärzten gesprochen, haben Untersuchungen gemacht, haben nochmal alles abgecheckt, da wurde die Lage gecheckt, da wurde, ich weiß nicht, wie endlose Ultraschallstunden, ja. Also da wurde alles genau abgedealt. Genau. Aber wenn du dann durch die Plazenta durch bist, dann verödest du halt diese Gefäße und das war der Eingriff. Und der Eingriff war an einem Donnerstag. Ich erinnere das noch, das war Donnerstagvormittag. Der Eingriff war erfolgreich. Die Gefäße lagen so oberhalb der Plazenta, dass das wirklich gut ausgetauscht werden konnte. Man konnte dann sehen, schon am Freitagmittag, dass sich das Fruchtwasser in dem unterversorgten Kind wieder gebildet hat, oder mehr vermehrt gebildet hat, so dass beide auf einem guten Weg waren. Und am Samstag sollten wir dann, da sollte meine Frau dann entlassen werden. Und leider ist eine Komplikation dieses Eingriffes ein vorzeitiger Blasensprung. Okay. Und der ist dann in der Nacht eingetreten. Meine Frau
hat. War das absehbar?
Nee. Okay. Nee. Also, das kann passieren, passiert bei 8% der Eingriffe. Ist jetzt nicht so hoch die Prozentzahl. Also, da ist wirklich nicht absehbar gewesen. Es sah alles gut aus. Wir hatten am Freitagabend am Freitag spätnachmittag noch einen Ultraschall mit dem Professor und der sagte, es wäre alles gut ausgesehen, hätte alles gut ausgesehen. Und dann ist in der Nacht Fruchtblase gerissen und sie hat Fruchtwasser verloren. Und man hat noch versucht zu sagen, es gibt so die Chance, dass sich der Muttermund schließt und das abkapselt und man am nächsten Morgen versuchen kann, das noch zu dichten. Das hat man versucht, ging aber nicht mehr und die Kinder sind dann am Sonntagmittag haben dann Wehen eingesetzt und es war dann quasi wie eine natürliche Geburt, nur dass die Kinder viel zu früh auf die Welt kamen. Und die Lungenreife noch nicht da war und das auch nicht durch die berühmte Lungenreifespritze geändert werden konnte, weil die Kinder noch nicht so weit waren, die Lungen noch nicht ausgebildet waren, quasi unter der Geburt gestorben sind. Wie bei einer normalen Geburt durfte ich dann auch die Nabelschnur durchschneiden. Die Föten wurden uns gezeigt. Das war quasi so, wie es dann passiert ist.
Okay, und das war in der 30. Schwangerschaftswoche, richtig?
20.
Aber in der 20.
In der 20. Schwangerschaftswoche, genau.
Und da war aber zu dem Zeitpunkt auch schon klar, dass sie keine Überlebenschance haben? Oder hat man da immer noch an so einen Strohhalm sich geklammert? Oder war das schon von den Ärzten aus eindeutig?
Die sind halt noch zu klein, um das zu überleben. Die sind halt einfach noch zu klein. Wenn sie 5 Wochen älter gewesen wären, hätte es eine Überlebenschance gegeben. In der 20. Woche sind die Kinder noch zu klein, dass sie das überleben können. Also war das schon, als wir, also für mich war der schlimmste Moment die Begleitung meiner Frau in den Kreißsaal. Das war, glaube ich, für uns beide super schlimm. Die Geburt selber, da war meine Frau total super. Ich hab da so viel Respekt vor. Beide wart bei den Geburten dabei. Sicherlich. Und ihr wisst, wie man sich da fühlt und wie man mit seiner Frau mitleidet und wie viel Zuspruch man da gibt. Aber das in der Situation war das halt schon echt hart. Also war, glaube ich, einer der schlimmsten Tage meines ganzen Lebens.
Ja. Ihr wart da ja sozusagen schon einige Tage im Krankenhaus, in der Behandlung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Habt ihr da noch von Seiten des Personals noch eine besondere Unterstützung erfahren?
Total.
Also es ist ja sozusagen keine normale Geburt gewesen unter bestimmten Voraussetzungen. Kriegt man da nochmal eine psychologische Beratung an die Seite? Gibt es da nochmal jemand, mit dem man sich vorher oder nachher austauschen kann?
Ja, also da muss ich wirklich sagen, das Bürgerhospital in Frankfurt, es war Wahnsinn, was die gemacht haben. Also wir hatten in dem Moment, wo das klar war, hatten wir eine Seelsorgerin an unserer Seite. Wir hatten ein ganzes Hebammenteam, was sich um uns gekümmert hat. Die Ärzte waren ständig präsent. Wir durften sofort auf ein Familienzimmer. Als die Geburt stattgefunden hat, im Anschluss sind wir auf ein Familienzimmer gekommen. Ich durfte die Nacht da bleiben. Ich bin wirklich beeindruckt gewesen von der Seelsorge des Bürgerhospitals, weil ich habe meine Ausbildung im Krankenhaus absolviert und weiß, was das für ein stressiger Alltag ist und weiß, wie das da aussieht. Und muss ehrlich sagen, ich war beeindruckt, wie gut das funktioniert hat, wie fürsorglich die uns gegenüber waren. Die Dame der Seelsorge hat die Kinder quasi angezogen, hat ihnen Mützen aufgesetzt, hat sie aufgebahrt für uns, hat sie uns vorbeigebracht, hat mit uns die nächsten Schritte besprochen, hat uns aufgefangen, hat uns wirklich begleitet. Das war wahnsinnig toll. Wirklich ein ganz, ganz tolles, also so, man wurde aufgefangen, man konnte mit dieser Situation super umgehen. Also das war echt Wahnsinn.
Wie lange wart ihr dann in dem Familienzimmer? Also wie viel Zeit habt ihr da für euch verbracht und für euch genommen?
Wir waren 2 Tage da. 2 Tage müsste das gewesen sein, ja. Also wir waren, Samstag ist es passiert und Sonntag, ich glaube Sonntag sind wir, ich kann das gar nicht mehr genau nachvollziehen. Warte mal, lass mich mal überlegen. Nee, ich glaube Sonntag. Sonntagabend sind wir nach Hause gefahren. Haben das aber auch keinem gesagt, dass wir nach Hause, nee, wir sind Montag nach Hause gefahren, genau. Montag, und wir haben es keinem gesagt, dass wir nach Hause gefahren sind, weil wir erstmal durchschnaufen mussten.
Ja. Aber generell wusste euer Umfeld ja schon, der kritischen Situation, ja, oder? Also es ist ja oftmals so, dass man die ersten 3 Monate tatsächlich, oftmals wird das ja von allen Seiten angeraten, die ersten 3 Monate nicht zu sagen. Da wart ihr ja drüber.
Genau, ja.
Das heißt, euer Umfeld wusste im Grunde Bescheid und auch wusste auch hinsichtlich der Komplikation, oder?
Das nahe Umfeld und die Freunde, die uns begleitet haben, so in dem Zeitrahmen, die wussten Bescheid, ja. Genau.
Wie war es dann wieder zu Hause zu sein für euch? Auch wurdet ihr auch dort aufgefangen? Mhm. Also in der Klinik scheint das ja sehr, sehr gut gelaufen zu sein, wie du das gerade beschreibst.
Ja.
Aber das sind natürlich auch Fachleute, die, ich will nicht sagen tagtäglich, aber doch oft irgendwie mit solchen Situationen konfrontiert werden. Mhm. Zu Hause, Familie, Freunde, Kollegen, für die, und ich kenne das, ich selbst bin auch immer sehr befangen bei dem Thema, verständlicherweise. Mhm. Das geht wahrscheinlich jedem so. Wie war das bei euch?
Ich musste mich an so einen, an einen Satz erinnern, den uns diese Seelsorgerin gesagt hat. Wenn Freunde euch sagen, ihr könnt mich jederzeit anrufen, dann haben sie was falsch verstanden. Weil wir konnten in dem Falle überhaupt nicht telefonieren. Bei uns haben unsere Familien haben uns angerufen, klar. Unsere Freunde haben uns angerufen. Die haben mit uns geweint, haben mit uns getrauert. Aber wir haben alle informiert, quasi. Ich habe noch an dem Samstag über das Ableben der beiden Zwillinge, der beiden Mädchen informiert. Finja und Jonna hießen sie, muss ich noch dazu sagen. Die haben ja einen Namen gehabt. Und Das war bei einigen von meinen Bekannten oder Freunden, man hat wirklich gemerkt, dass sie mit der Situation nicht umgehen können. Genau wie so wenig wie ich mit der Situation umgehen konnte, wie jeder am Anfang mit so einer Situation umgehen könnte, weil sowas ja eigentlich aus heiterem Himmel kommt, weil man will ja, man erwartet ja nicht, dass man mit so einer Trauer konfrontiert wird. Wir hatten in Wiesbaden dann eine Hebamme, die uns begleitet hat. Ja, ganz toll. Also die hat auch gesagt, so dann solltet ihr nochmal schwanger werden, ich will eure Hebamme sein. Wir haben in Wiesbaden gibt es den Verein Sternkinder, der sich damals wo wir dran verwiesen worden sind, auch direkt aus dem Krankenhaus raus. Und der Verein hatte uns dann gleich kontaktiert, mit denen haben wir Kontakt gehabt und da sind halt Menschen, da agieren halt Menschen, die quasi auch sowas, die auch ihre Kinder verloren haben. Und auch häufig in der stillen Geburt. Und ja, das war schon sehr viel wert.
Es ist ja jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein Jahr her. Wie erlebst du oder wie blickst du heute auf den Umgang mit, ich sag jetzt mal verallgemeinern, das Tabuthema Tod, Tod vor Geburt oder bei der Geburt, in dem Fall der stillen Geburt? Ich weiß nicht, inwiefern ihr vielleicht im Vorfeld schon Kontakt dazu hattet. Wie blickt ihr da heute drauf?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich mit, da mein Vater auch relativ früh gestorben ist, also vor 15 Jahren gestorben ist, habe ich mich relativ intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch durch meine Ausbildung als Krankenpfleger damals. Habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Tod und Sterben auseinandergesetzt und meine Frau auch. Wobei wir dann festgestellt haben, dass der Körper, also das Organische, total verrückt ist. Ja? Also wie soll man das sagen? Du hast eine Geburt erlebt, deine Kinder, du musst aber, dein Körper geht durch ein tiefes Tal, also der Körper, so dein ganzer Geist geht durch ein tiefes Tal und der Körper funktioniert aber. Ja? So rückblickend war das total, es war für die ersten 6 Wochen war es ein riesiges Loch, weil du ja eigentlich erwartet hast, dass du in ein Wohnzimmer reingehst oder ins Kinderzimmer reingehst und dort Gegackere oder Gegluckse hörst. Da war Stille. Das war echt, das war teilweise wirklich erdrückend. So für uns selber. Ja, so, es war sehr schwierig. Ich habe mich persönlich da sehr intensiv, ich habe dann nochmal nachgelesen, was man hätte tun können. Ich habe mich dann auch wirklich darauf eingelassen, auch diese Trauer zuzulassen. Und wir haben, was wir gemacht haben, wir haben, weil die Kinder, sie haben noch nicht, die müssen nicht bestattet werden. Ja, also früher war das so, die Kinder wurden den Eltern gar nicht gezeigt, die wurden gleich weggegeben und kamen dann in die Entsorgung. So hart das jetzt klingt, so war das im Krankenhaus früher. Und jetzt ist es so, dass wir die Kinder dann damalig in Frankfurt im Bürgerhaus noch abgeholt haben und in das zu dem Verein Sternengarten gebracht haben in Wiesbaden und die Kinder dann mit bestattet haben. In einer Gemeinschaftsbestattung mit sehr, sehr vielen anderen Eltern, die ihre Neugeborenen oder Embryonen verloren haben. Und in dem Fall war das auch noch ganz toll für uns, weil es war eine es war über alle Konfessionen hinweg eine Trauerfeier, wo auch unsere Angehörigen und unsere ganzen Freunde da waren. Also wir waren, glaube ich, mit 15 Menschen aus unserem oder 15 oder fast 20 Menschen aus unserem nächsten Umfeld bei dieser Trauerfeier. Das hat mir total viel gegeben. Also in diesen Menschen bin ich alle, die aus einige wollten aus Hamburg anreisen, konnten dann nicht, Termin nicht, leider nicht, weil es doch so kurz vor knapp war. Aber dass sich die Menschen mit uns trauern wollten, das werde ich denen nie vergessen. Das war echt Wahnsinn. Mhm. Das hat mir in dem Trauerprozess jede Menge geholfen, weil da konnte ich noch mal loslassen. Mhm.
Abgesehen von der Trauerfeier, Carsten, wie schafft man es, nach so einer einschneidenden Situation tatsächlich nach vorne zu blicken? Wie ist es dir gelungen? Wie ist es deiner Frau gelungen? Wie ist es euch gelungen? Kannst du dazu noch mal ein paar Sätze sagen?
Gerne. Also mir ist es gelungen, ich bin ein sehr positiver Mensch. Florian, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir beide sind ja eh Berufsoptimisten gewesen. Früher mussten wir. Ich bin auch immer sehr positiv gewesen und ich wusste, dass das meine Frau und ich verarbeiten werden können, dieses Thema. Mhm. Und dass wir das gehört jetzt zu unserem Leben. Dass diese Annahme von Trauer, ja, dieses Zulassen, dass man trauern darf und dass man da auch trauern muss und sich aber nicht durch dieses Gefühl, in diesem Gefühl begraben zu wollen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, Männer sind da auch ein bisschen anders gestrickt als die Frau. Wir haben diese Geburt nicht erlebt, so, ja. Das ist, wir haben das nicht in uns getragen. Wir sind da zwar sehr emotional mit verbunden, aber diese körperliche Verbundenheit, die hatten wir ja in dem Sinne nicht wirklich. Für mich war das, ich habe das mit mega viel Sport kompensiert, teilweise dann viele Gespräche mit meinen Freunden. Ich hatte überlegt, ob ich eine psychologische Beratung in Anspruch nehme, um vielleicht, falls ich in ein Tief gerate, da rauszukommen. Ich war aber eigentlich immer weiter positiv und meine Frau und ich haben einfach sehr, sehr viel miteinander gesprochen über dieses Thema und uns war es einfach wichtig, dass wir weiter nach vorne schauen können. Und da komme ich zurück auf diesen Punkt, den ich vorher eben einmal erwähnte. Dieser Punkt, der Körper ist dann das Organ, der Körper ist dann halt auch echt wahnsinnig und funktioniert dann halt auch wieder. Ja, und für uns war es ein bisschen erschreckend, teilweise war es ein wenig erschreckend, muss man wirklich sagen, dass der Körper von meiner Frau dann 6 Wochen, 8 Wochen später wieder vollkommen einwandfrei das einfach weggesteckt hat, als ob es nichts wäre. So, und das hat uns einfach gezeigt, wir haben möglicherweise da noch was zu tun, wir sind da noch auf dem Weg. Und ja, was soll ich sagen? 35. Woche.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wie geht ihr angesichts des Erlebnisses oder der kommenden Geburt, wie geht ihr mit dem Thema und der kommenden Geburt um? Hat sich da irgendwas in eurer Perspektive verändert? Oder meistens, also sagt man ja bei der zweiten Schwangerschaft und auch Geburt, gut, die Geburt hattet ihr jetzt also auch, aber meistens sagt man ja, gut, dann sind die Eltern entspannter, weil sie wissen, was da kommt.
War bei uns nicht so, nee. Wir haben wirklich das, was der Marco eingangs erwähnte, so diese 3 Monate Wir haben wirklich dicht gehalten. Wir haben es wirklich versucht, so lange wie möglich rauszuzögern, es irgendjemandem zu sagen. Nicht, dass wir nochmal dieses Thema durchleben müssen mit anderen Menschen zusammen. Wir haben wirklich auch auf der Arbeit oder so, wir haben wirklich uns zurückgehalten, das zu verkünden. Also unser engster Familienkreis und Freundeskreis wusste es dann, nachdem wir, ich glaube, wir haben es, glaube ich, im dritten Monat dann gesagt, 12. Woche oder 14. Woche wollten, haben wir es dann, glaube ich, 12. oder 13. Woche haben wir es, glaube ich, gesagt. Und da sind wir zurückhaltender geworden. Und wir achten natürlich, wir haben am Anfang natürlich auf jeden Mucks geachtet. Es war schon für meine Frau teilweise. Wir haben schon sehr viel gezittert manchmal. So, wenn du das erste Mal, das war nicht so eine ganz entspannte Schwangerschaft, glaube ich. Auch wenn es von außen vielleicht bei unseren Freunden ein bisschen anders aussieht, aber wir waren schon teilweise angespannt. Jetzt mittlerweile geht es super. Wir waren, glaube ich, auch übervorsichtig, damit bloß nichts passiert, damit wir dieses nicht nochmal erleben müssen. Was super lief, war so die Betreuung der Ärzte. Die war richtig toll. Die wussten ja um unser Schicksal aus dem letzten Jahr. Die haben halt super mit uns mitgearbeitet. Da haben wir sehr viel Zuspruch erfahren und wir wurden dann auch gelassener mit der Zeit. Also jetzt gab es jetzt rund um den Todestag, der war letzte Woche, da war es noch mal ein bisschen so, dass wir da noch schon mal, das lag schon noch mal schwer auf uns. Aber in Mitte dieser Woche haben wir noch mal ganz intensiv über dieses Thema gesprochen. Und jetzt ist so die Vorfreude auf das Kommende sehr groß, weil die beiden Mädchen, die geboren sind, gehören ja zu uns. Ja, also die kriegen jetzt ein Geschwisterchen. Wir freuen uns tierisch drauf. Dass wir ihr auch irgendwann erzählen, dass sie zwei Geschwister hat, die es leider nicht geschafft haben. Das werden wir dann auch frühzeitig machen müssen, weil ich glaube, wenn sie das weiß, umso besser. Aber das wird ja dann auch die Zukunft bringen, wann man das sagen muss und wann man das sagen möchte auch.
Genau. Das heißt, ihr fühlt euch gut bei dem, was jetzt kommt.
Ja. Also, Florian, du weißt, als du dann dein erstes Kind bekommen hast, ey, wie aufregend. Oh.
Na klar.
Mein Gott, heute Morgen bin ich von ihr wachgetreten worden, sozusagen. Ja. Das war so ein cooles Gefühl, so aus dem Bauch in, so gestupst worden und man freut sich darüber und auch wenn man genau weiß, so, wäre jetzt schon fast das dritte, aber das ist trotzdem noch da. Also die Vorfreude ist riesig groß von unserer Seite.
Ja, genau. Schön.
Carsten, was mich nochmal interessieren würde, habt ihr denn eigentlich einen Tipp für Paare, denen es ähnlich ging? Also oftmals ist ja tatsächlich so, dass es schon in den ersten 3 Monaten Schwierigkeiten gibt und dann zu einer Fehlgeburt kommt. Also was ist dein Tipp für Paare oder vielleicht auch für Väter, die ja dann nochmal eine andere Position und eine andere Perspektive auf das Thema haben? Gibt es da irgendwas oder ist das sehr, sehr individuell?
Natürlich ist das immer ein bisschen individuell zu sehen. Was ich glaube, ist, dass man sich, je nachdem, wie reflektiert man auch auf einer Ebene sein kann, also wie reflektiert man selber ist und das einordnen kann, man sollte sich versuchen psychologische Hilfe zu holen. Ja, dass man eine Trauerbegleitung findet, dass es jemanden gibt, der professionell mit einem sprechen kann. Als Paar sollte man eh dieses Thema wirklich, man sollte sich wirklich als Paar da lange Zeit für nehmen, gemeinsam Wege finden, wie man mit diesem Thema umgehen möchte, wie man auch nach außen kommunizieren möchte, also wie man gerne, wie man mit den Freunden, Bekannten über dieses Thema sprechen möchte und wie man auch dieses Thema der stillen Geburt oder des der Todgeburt oder des Abortes, wie man das mit der, wie man das auch in die Öffentlichkeit bringen möchte. Ja, also in das soziale Umfeld meine ich damit. Ja, dass ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich da auch, dass man als Paar da sich klar ist, wir sagen das so und so. Oder wir möchten nicht darüber sprechen und sagen das auch jemand allen. Ja, wir möchten darüber nicht sprechen. Es kann ja auch eine Strategie für einen selber sein. Ja. Aber wenn man, man sollte das, ich kann es nur sagen, wenn man unterstützen, nicht zu zögern, man sollte nicht zögern, sich professionelle Unterstützung zu holen. Wir hatten das Glück, dass wir einen Bekannten hatten, der uns gleich jemanden empfehlen konnte und gesagt hat, ich rufe da auch für euch an und mache da einen Termin. Ja, ich lasse dann, das war für uns ein super Glück, nur dass man die ersten Gespräche mal mitmacht. Das, man muss ja nicht dieses Angebot der 5 Sitzungen, die man da machen kann, ausnutzen, aber man kann es ja mal initial versuchen, dass man jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann, der einen da professionell begleitet. Ich glaube, das hilft schon sehr.
Und ich gebe dir da total recht, Carsten. Und ich glaube auch, man sollte nicht unterschätzen, wie eingreifend das ist, auch wenn es nicht bei euch vielleicht erst in der 20. Woche passiert, sondern früher schon. Ne? Also natürlich hat ihr schon eine ganz andere Bindung zu den Kindern. Aber ich glaube auch, wenn es in den ersten 1, 2, 3 Monaten passiert, was ja eigentlich auch noch häufiger der Fall ist, auch dann gibt es sicher Gesprächsbedarf und auch dann sollte man das nicht einfach so zur Seite wischen, sondern auch dort überlegen, ob man sich Hilfe holt.
Da gebe ich dir total recht, Marco. Also bei uns war das ja auch der Fall, bevor wir die Zwillinge hatten, dass wir in der 8. Woche einen Abort hatten. Auch da haben wir als Paar aber auch funktionieren müssen. Und dieses Gespräch auch wirklich zu suchen und das auch intensiv miteinander zu besprechen, was das für einen selber bedeutet, wie man fühlt, was es mit einem macht und wo man, ob man da auch Hilfe braucht. Ja? Also das ich habe eine Studie gelesen, dass 30% aller Frauen in ihrem Leben eine Schwangerschaft verlieren. Ja, das ist Wahnsinn, das ist wahnsinnig viel und das kann jeden treffen und da muss man drüber sprechen. Und was mir wirklich wichtig ist, ist nicht nur, dass man das nicht nur das Verhalten der Paare oder das wie man sich als Mann oder als Paar verhalten sollte, sondern vielmehr auch, wie sich das Umfeld aktiv auf das Paar mit dem Verlust zugeht und nicht nur wartet und nicht nur anbietet, zu sagen, ruft mich an, wenn ihr mich braucht. Nein, man kann ganz viel tun als soziales Umfeld. Man kann eine Suppe kochen, man kann vorbeigehen, man kann einfach einen Spaziergang anbieten. Man kann einfach versuchen zu unterstützen und da zu sein für die Freunde. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich in dieser Sendung zu sagen habe. Das Allerwichtigste ist, wenn einem in eurem Umfeld so etwas passiert, egal wem, geht hin, sprecht mit ihnen, habt keine Angst. Alles das, was ihr tun könnt, ist richtig. Sprecht mit ihnen, unterstützt sie, fahrt mit ihnen irgendwo hin, geht mit ihnen spazieren. kocht für sie, ladet sie ein, versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten, denn das ist eminent wichtig. Wir haben Freundinnen gehabt, die haben uns Essen vorbeigebracht, die haben uns angerufen, die sind vorbeigekommen, wir haben mit zwei, drei Flaschen Wein vorbeigekommen. Auch das gehört alles zur Trauerbewältigung dazu, aber aktiv auf die Menschen zugehen und sie unterstützen. Keine Angst haben vor der Trauer der anderen. Ich glaube, das wäre etwas, was was uns sehr, sehr viel mehr in der Trauerbewältigung oder sehr, sehr vielen Paaren in der Trauerbewältigung helfen wird, wenn man da ist für den anderen.
Finde ich, also genau, also ich glaube, wir haben dieses Gespräch konstant mit einem dicken Kloß im Hals geführt, Flo, oder? Also ist tatsächlich ein ernstes Thema, aber es ist, wie du auch sagst mit deinem letzten Tipp, Carsten, total wichtig, dass es halt nicht nur auch hier eine Folge ist für diejenigen, die sozusagen diese Erfahrung gemacht haben, sondern auch für alle anderen, die halt als Umfeld fungieren, ne? Und aber in der Extremsituation dann genauso hilfreich sind, um diejenigen, die es getroffen hat, zu unterstützen. Nichtsdestotrotz beenden wir diesen Podcast immer noch mit einer Frage, oder? Und das wollen wir auch dieses Mal wieder machen, Flo. Auch auf
ganz genau.
Themas.
Richtig. Wir haben ja wir führen ja schon etwas länger oder seit Beginn des Podcasts quasi eine Spotify-Playlist und wir möchten oder wir denken, dass mit Musik vieles einfacher geht oder auch generell Musik einfach zum Leben dazugehört. Und deswegen auch die Frage an dich, gibt es ein Lied, das du gerne dieser Playlist hinzufügen möchtest?
Ja, ich würde gerne Space Odyssey von David Bowie hinzufügen, da ich mir immer gewünscht habe, dass eines meiner Kinder Astronaut wird.
Schön. Und, sehr schön.
Das gilt für beide, also für eine der Zwillinge oder jetzt die neue Hoffnung sozusagen.
Dann wird David Bowie zu unserer Liste hinzukommen.
Ja, schön.
Finde ich schön. Glaub's, der hat's noch nicht auf die Liste geschafft bisher.
Und wenn ich euch höre und wenn ich dann das höre, dann kann ich mal, jedes Mal, wenn ich den Song höre, fange ich übrigens an zu heulen vor Freude eigentlich. Und ich mag diesen Song deshalb auch so gerne. Und ich hoffe, er bedeutet euch dann genauso viel wie mir.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das waren auch, also das, ja, was soll ich sagen? Marco, du hast es gerade eben schon gesagt, das war doch schon ein sehr klosiges Gespräch mit Kloß im Hals, aber ich muss dennoch sagen, ich bin wahnsinnig beeindruckt von dir, Carsten, erst einmal, wie offen du mit uns drüber sprichst und gesprochen hast. Also ich fand, das war jetzt doch, finde ich, für mich sehr kurzweiliges Gespräch, denn ich habe mich in vielen Dingen irgendwie, habe ich dich verstehen können, wie du fühlst, glaube ich, werde ich nicht verstehen, denn das habe ich so selber noch nicht erlebt. Also wenn ich das so ergänzen darf, wir hatten auch ein Abort, aber doch sehr früh. Aber nichtsdestotrotz danke ich dir von ganzem Herzen, dass du in unseren Podcast gekommen bist dich quasi geöffnet hast.
Genau, und dass du auch das Thema sozusagen einmal angesprochen hast, ne? Also es ist ja tatsächlich nicht ganz einfach, darüber zu sprechen, und ich glaube, das muss man auch, das bedarf auch einer Zeit für viele Leute wahrscheinlich da so.
Total, ja. Absolut.
Also ich kann das ja auch nur anbieten, wenn es in euren Hörern oder euren Hörern jemanden gibt, der Ähnliches gerade durchläuft und jemanden braucht, mit dem er darüber sprechen möchte. Also ihr könnt dem gerne meine Kontaktdaten weiterleiten, vielleicht nicht öffentlich, aber wenn man sich an euch mit einer Direktnachricht oder einer Nachricht wendet, gerne. Ich unterstütze da gerne und helfe da, wo ich kann.
Ja. Schon mal vielen Dank dafür.
Genau. Vielleicht an dieser Stelle noch einmal, also wer wirklich irgendwie da Kontakt aufnehmen möchte mit Carsten, um da sich auszutauschen, da schreibt er einfach an echtepapas@podcast.de. Unsere Adresse steht ja auch nochmal in den Shownotes und dann leiten wir das einfach an Carsten weiter.
So machen wir das.
Gut.
Sehr cool.
Super. Erstmal, also nochmal, vielen Dank, Carsten.
Gerne.
Vielen Dank den Hörern dort draußen und vielen Dank auch an dich, Marco. Und ich würde sagen einfach, ja, das war's für heute.
Für heute. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, dann mit einem ganz anderen Thema.
Genau.
Aber heute war mal Zeit, um dieses Thema auf den Tisch zu bringen und auch einfach mal zu besprechen und auch zu sagen, dass es wichtig ist, ehrlich gesagt, weil, wie Carsten schon sagte, es betrifft so viele und es wird so wenig drüber gesprochen. Und hoffentlich hat dieser Podcast dazu ein bisschen beigetragen, dass sich das jetzt ändert. Okay.
Ganz
dann,
genau.
Carsten, wir drücken euch die Daumen für die letzten Wochen.
Danke, danke.
Oh, ganz richtig.
Spannend. Oh, ich bin schon so aufgeregt.
Es wird eine spannende Zeit werden.
Ja.
Und wenn du Rat brauchst bei Themen wie Haare waschen irgendwann oder eine Geburtstagsfeier planen, dann gibt es da den Echte Papas Podcast. Den kann man abonnieren. Das war eine gute Überleitung, nicht? Den kann man abonnieren. Kannst du auch mal reinhören und
kenne ich doch schon längst.
Ach, stimmt, Mensch, jetzt wo du das sagst.
Gut.
Vielen lieben Dank und ja, bis bald.
Und die Hörer hören wir in 2 Wochen wieder, okay?
So machen wir das.
Bis dann, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.